Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Gleich ist Schichtwechsel. 20 Minuten haben die Jungs jetzt mit ihren losen Steinen auf die Felswand gedonnert. Und jetzt sacken sie müde in sich zusammen. Seit einigen Tagen sind die Jungs in der Höhle hier gefangen. Die 12 Fußballer und ihr Trainer. Gefangen von den Wassermassen auf der einen Seite, die sie immer tiefer in die Höhle gedrängt haben. Und von der Felswand auf der anderen. Der Trainer ist losgegangen, hat versucht, seine Jungs zu befreien. Er ist ins Wasser gesprungen, voller Mutes, runtergetaucht, um einen Ausweg zu finden, aber keine Chance. Wieder zurück und nochmal versucht, fast wäre er ertrunken. Und da sitzen sie jetzt also und schauen dieses wunderbare, unüberquerbare, stille Wasser an, das sie von der Außenwelt abtrennt. Auf der anderen Seite Felswand, kilometerweite Granit, völlig aussichtslos, da mit ihrem Stein drauf zu donnern. Aber was sollen sie auch anderes machen? Sollen sie aufgeben? Und so klopfen sie in Schichten immer wieder Millimeter für Millimeter. Der Magen knurrt. Seit 10 Tagen haben sie nichts mehr gegessen. Oder sind es überhaupt 10 Tage? Die Sonne geht hier in der Höhle weder auf noch unter. Die Jungs legen sich immer dann auf den harten Stein, wenn sie einfach zu müde sind, um wach zu bleiben. Und da liegen sie dann zitternd vor Kälte, ihre kleine Kinderköpfe auf den Steinen geruht. Sie schlafen, aber wissen nicht, wie lang, bis sie dann irgendwann wieder aufwachen und den nächsten Tag angehen. Der Sauerstoff in der Höhle wird immer weniger und sie merken, wie ihre Konzentration nachlässt, wie sie nicht mehr klar denken können und sie verstehen, dass ihre Uhr tickt, tick, tack, tick, tack. Also wieder zurück an die hoffnungslose Arbeit. Wieder wird geklopft, bis es einfach nicht mehr weitergeht. Eine Gruppe der Jungs sitzt am Wasserpool, völlig erschöpft und kraftlos und starrt einfach nur in die Dunkelheit. Als plötzlich einer der Jungs aufschreckt, keucht und auf den Wasserpool zeigt. War es Mittag? Sie wissen es nicht. War es mitten in der Nacht? Unklar. Dieser Junge zeigt auf den Wasserpool, wo ein dimmes Licht zu erscheinen scheint. Dieses Licht, das immer heller und heller wird, bis sie ein Plätschern hören. Eine Taschenlampe strahlt ihnen direkt ins Gesicht und eine Stimme ruft aus: Oh, ich bin so froh, euch zu sehen. Die Jungs können es kaum glauben. Jemand hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht. Auf den Weg raus aus dem Komfort des Zuhauses. Auf dem Weg durch diese Hölle kilometerweit getaucht. Auf den Weg, sodass die Jungs nicht mehr allein sein müssen. Und auf den Weg mit dieser wunderbaren Botschaft: Ihr seid hier nicht alleine. Wir holen euch raus aus dieser Höhle. Wir holen euch raus aus dieser Hölle. Viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich, oder? Von den 13 thailändischen Jungs, die Wild Boars, die Fußballgruppe, die in der Hölle gefangen wurde. Ich habe mir diese Geschichte vor einigen Tagen nochmal auf Netflix angeschaut. Da gibt's einen schönen Film drüber. Und ich muss sagen, umso öfter ich mich mit dieser Geschichte beschäftige, umso mehr kann ich mich irgendwie auch mit ihr identifizieren. Ich würde heute mal kurz gern aus dieser Höhle ein bisschen rauszoomen, die wir hier haben. Und wenn wir mal zoomen, dann sehen wir, dass diese Höhle Teil ist von einer Gebirgskette. Patrick, drückst du mal weiter, mein Drücker funktioniert nicht. Und diese Gebirgskette ist Teil von einem Land, von Thailand, das Teil von der Erde ist. Und unsere Erde ist irgendwie im Universum. Und wir zoomen noch einmal so, wo sie dann einfach so ganz klein steht. Wir sind zwar nicht gefangen in einer engen Höhle, wir können uns frei bewegen auf dieser Erde. Aber irgendwie sind wir dann doch gefangen auf diesem Raumschiff Erde, oder? Sie düst um die Sonne herum unausweichlich mit jedem Jahr ein Stückchen näher auf die Sonne zu, auf unser sicheres Ende hin. Gefangen in diesem Bewusstsein sind wir, oder? Und im Bewusstsein, dass wir das Ende der Welt nicht erleben werden, weil wir in zerbrechlichen, sterblichen Körpern gefangen sind. Unsere Körper, die leiden, ob es jetzt physisch ist oder seelisch, und wir können dem oft nicht so richtig entrinnen, oder? Wir sind gefangen in der Gewissheit, dass dein und mein Leben eines Tages enden wird. Und ich finde, so ist unser Leben doch irgendwie parallel zu diesem Leben, das die Jungs in dieser Höhle hatten. Für uns fühlt es sich vielleicht ein bisschen größer an, aber vielleicht doch ein bisschen wie die Hölle. Ich finde es interessant, weil, wenn ich mal drüber nachdenke, wie wir mit dieser Situation umgehen, wir machen was sehr Ähnliches wie die Jungs. Die Jungs völlig aussichtslos, steinschlagend auf eine kilometerlange Granitwand, ja? Was machen wir, um uns aus der Gefangenschaft der Vergänglichkeit zu befreien? Naja, wir haben da alle möglichen Ideen, oder? Also, wir können ja zum Beispiel verschiedene Diäten machen. Wie hier die Veganen oder die Keto-Diät. Oder dann auf der ganz anderen Seite die Carnivore-Diät, die jetzt gerade richtig populär wird. Wo man nur Fleisch isst. Auch interessant, oder? Ich persönlich bevorzuge immer noch meine schwäbische Diät. Alles mit ganz arg viel Soße. Das mag zwar nicht gesund sein, aber das tut dem Herzen gut und es ist auch was wert, weiß man mittlerweile. Wir versuchen irgendwie so aufzuhalten, was sicher mit uns passieren wird. Es gibt Anti-Aging-Creams. Ich habe mal nachgeschaut, für die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, PHC Anti-Aging Cream, schlappe 249,99 €. Könnt ihr heute noch zuschlagen, super. Alle möglichen Leute haben alle möglichen Ideen, da wird dann auch teilweise schon mal die Einhorn-Tränen-Essenz verkauft, die dann wirklich auch das Leben irgendwie verlängern soll. Ihr merkt auch, wie die ganzen Sachen, die ich erwähne, oder ein Steinschlagen auf eine Granitwand ist. Unser Ende kommt auf uns zu. Wir sind alle in der Gefangenschaft der Vergänglichkeit. Und auch deine Lebensuhr und meine, sie tickt. Tick, tack, tick, tack. Für die Jungs ist irgendwann ein Taucher aufgetaucht, der ihnen das erste Zeichen der Rettung brachte. Für uns, und das feiern wir heute an Weihnachten, ist auch jemand aufgetaucht. Jesus, unser Retter. Jesus ist aufgetaucht, er ist in diese Welt gekommen. Wir wollen uns heute ganz kurz einen Weihnachtstext anschauen. Und in diesem Weihnachtstext werden zwei Fragen beantwortet, die uns sehr gut helfen zu verstehen, was Weihnachten eigentlich ist und was daran so signifikant ist. Da ist die eine Frage, wer taucht auf? Und die zweite Frage, wie taucht er auf? Und da schauen wir uns das Johannesevangelium an, das kurz nach der Zeit von Jesus geschrieben worden ist. Also fast 2000 Jahre alt, dieses Dokument. Und da heißt es in diesem Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Ihr werdet merken, die Weihnachtsgeschichte in Johannes ist ein bisschen anders. Da ist jetzt nicht Bethlehem und so, aber trotzdem ist es die Weihnachtsgeschichte. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Total faszinierend, was hier gesagt wird, oder? Weil an Weihnachten, viele Menschen feiern ja Weihnachten, aber viele feiern nur, dass da ein Mensch halt geboren worden ist, der dann irgendwie gut gelebt hat und seine eigene Religion gestartet hat. Wenn aber vor 1900 Jahren Johannes schreibt, dann schreibt er nicht, da ist halt irgendjemand gekommen, sondern er schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Mit Wort wird hier Jesus beschrieben. Ja, das sehen wir aus dem erweiterten Kontext. Also Jesus wird hier als das Wort bei Gott und das Wort, das selber Gott ist, beschrieben. Das sollte uns schon mal so einen Hinweis geben auf die Signifikanz von Weihnachten, oder? Und dann heißt es, von Anfang an war es bei Gott, also dieses Wort Jesus. Jesus ist der Ewige. Jesus hat selber mal ein ganz interessantes Statement gesagt. Er hat mal gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Also ich könnte von mir selber sagen, bevor mein kleiner Bruder war, war ich. Ja? Ich könnte von mir aber nicht sagen, also Abraham hat so 2000 Jahre vor Jesus gelebt. Ich könnte von mir nicht sagen, bevor Abraham war, war ich. Und schon gar nicht, bevor Abraham war, bin ich. Also ich weiß auch nicht, ob Jesus da irgendwie einen grammatikalischen Lehrer braucht nochmal, so ein bisschen Nachhilfe, weil irgendwie stimmt da was nicht, oder? Außer Jesus will tatsächlich eine gewisse Zeitlosigkeit und Ewigkeit ausdrücken, oder? Er sagt, ich kann nicht von der Vergangenheit irgendwie festgehalten werden, sondern bevor Abraham war, bin ich. Wir lernen halt so hier in dem Text, wer ist Jesus? Er ist der ewige Gott. Er ist der ewige Gott. Und dann geht dieser Text nämlich noch weiter. Da heißt es, alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel blättern, dann sehen wir ja die Schöpfungsgeschichte. Und in dieser Schöpfungsgeschichte wird beschrieben, wie Gott gesprochen hat und dann Dinge entstanden sind. Also zum Beispiel hat er gesagt, es werde Licht. Das sage ich übrigens auch fast jeden Morgen, weil ich habe meine Alexa so trainiert, dass wenn ich sage, es werde Licht, dann schaltet meine Alexa immer mein Licht an. Das ist perfekt. Ich spare mir da so viel Aufwand, immer zum Lichtschalter hinzureden. Ja, spare ich mir. Ja. Es werde Licht, sagt Gott, und sein Wort hat das Licht geschaffen. Ja, wir haben hier eine wunderschöne doppelte Bedeutung des Wortes. Das ist das gesprochene Wort, das schöpft, aber auch Jesus als Wort Gottes, der hier der Schöpfer ist. Bisschen verwirrend, sehe ich ein, aber irgendwie auch wunderschön. Durch das Wort wurde alles geschaffen. Und dann geht es hier noch weiter. Einen Satz haben wir hier noch. Und da heißt es, in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Wir sind gerade in einer Predigtreihe drin, auch eine richtig krasse Aussage. In ihm war das Leben, wo wir uns genau anschauen, was das bedeutet. Da könnt ihr gerne mal auf YouTube nachschauen, falls ihr da Interesse habt, weil da reden wir im Prinzip schon ein Jahr drüber. Da mache ich heute jetzt keine Zusammenfassung. Okay, aber wenn wir jetzt mal zusammenfassend nochmal sagen, was sagt Johannes in seiner Weihnachtserzählung? Da war ja die Frage, wer taucht da auf? Ja, wer taucht da auf? Und die Antwort, die wir jetzt in den ersten vier Versen gekriegt haben, ist, der Auftauchende ist ewiger Gott, Schöpfer und Leben. Ja, und ich finde es so wichtig, dass wir uns an Weihnachten immer zuerst mal bewusst machen, wer dieser Jesus eigentlich ist, oder? Stellt euch mal vor, ich feiere bei mir zu Hause ein Weihnachtsfest. Und wenn ich da jetzt meine Freunde zu diesem Weihnachtsfest einladen würde, dann würde ich davor natürlich mal gründlich durchsaugen und mir einen Kasten Bier kaufen. Und wenn es gut läuft, dann würde ich davor auch noch mal duschen. So. Also eine gewisse Vorbereitung muss dann schon sein. Ja? Aber jetzt stellt euch mal vor, der Bürgermeister würde zu mir an Weihnachten kommen. Naja, da würde ich mich mit Sicherheit duschen und wahrscheinlich auch noch meinen Hund baden. Ja? Und höchstwahrscheinlich würde ich auch noch rausgehen. Ich habe nämlich diesen doofen Sticker bei mir auf dem Briefkasten, den mir mal ein Schwabe da draufklebt hat. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Wahrscheinlich würde ich, wenn der Bürgermeister zu mir kommt, den auch noch irgendwie überkleben oder sowas, überhängen. Ja? Weil das würde ich mir dann, glaube ich, doch nicht getrauen. Ja? Also wenn der Bürgermeister kommen würde, würde ich schon noch mal einen Schritt weiter gehen in meiner Vorbereitungen. Jetzt stellt euch aber mal vor, Thomas Müller würde zu mir sich einladen, eine E-Mail schreiben und sagen, Tim, ich würde gern zu dir an Weihnachten kommen. Ja, Thomas Müller, Bayern, Fußballspieler, Nationalmannschaft und sowas. Ich kontextualisiere heute mal, dass ihr Bayern mich ein bisschen verstehen könnt, ja. Thomas Müller lädt sich bei mir ein, ich würde mich selber waschen und ich würde meinen Hund waschen und ich würde das abdecken und ich würde alles machen, was ich kann. Vielleicht nur für einen Tag, auch wirklich nur ganz kurz, würde ich mir dann sogar eine Bayern-Bettwäsche kaufen. Ja? Wer weiß, ich weiß es nicht. Ja. Also, und es ist ja so, wenn ich jetzt mit meinen Freunden Weihnacht feiern würde, da würde keiner von euch drüber reden, ja? Wenn der Bürgermeister jetzt zu mir kommen würde, da wären, wenn ihr nachher an eurem Weihnachtstisch sitzen würde, würden manchen vielleicht sagen so, ja, der Bürgermeister war heute bei unserem Pastor. Und wenn jetzt aber der Thomas Müller zu mir kommen würde, ich bin mir sicher, da würden die meisten von euch drüber reden, dass heute der Thomas Müller beim Pastor zu Weihnachten ist. Also, es ist schon wichtig, dass wir uns überlegen, wer da kommt, oder? Und in der Weihnachtsgeschichte, das haben wir jetzt gerade gelernt, der Auftauchende, der kommt, das ist der ewige Gott, Schöpfer und Leben. Also ich würde behaupten, noch mal ein bisschen mehr signifikant als selbst der Thomas Müller ist, ja. Und da endet im Prinzip auch der Vergleich mit dem Höhlengleichnis und mit der Höhlengeschichte, oder? Weil da war es ein ganz normaler Mensch, der gekommen ist, der halt eine Sauerstoffflasche dabei hatte. Aber an Weihnachten kommt Jesus. Und er ist ewiger Gott, Schöpfer und Leben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer mal wieder bewusst machen, gerade an Weihnachten. Okay, und dann haben wir noch die zweite Frage. Wie taucht er auf? Wie taucht dieser ewige Gott bei uns auf? Und da schauen wir uns noch einen Vers an, da springen wir ein paar Verse zu Johannes 1, Vers 14. Und ich habe den mal euch aufgeschrieben, aber ich habe ein Wort da rausgelassen und kurz mal würde ich gerne ein Gedankenexperiment mit euch machen, okay? Da heißt es nämlich, das Wort wurde, und daher wissen wir, dass mit dem Wort Jesus gemeint ist, ja? Das Wort wurde, Punkt, 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 und lebte unter uns. Jesus hätte viel werden können und als viel kommen können. Zum Beispiel könnte man hier sagen, das Wort wurde Naturgewalt und lebte unter uns. Also Sturm oder Feuer oder viele verschiedene Möglichkeiten, ja, wie wir es zum Beispiel auch im Alten Testament dann manchmal sehen. Oder stellt euch mal vor, Jesus wäre erst 2000 Jahre später gekommen als etwas, das uns helfen will. Da könnte man ja praktisch fast sagen, das Wort wurde künstliche Intelligenz und lebte unter uns. Also, jetzt mal ernsthaft, wenn künstliche Intelligenz tatsächlich gutmütig ist und sich als gutmütig rausstellt und sowas, dann kann die künstliche Intelligenz ganz viel Gutes tun und ganz viel helfen. Also das Wort wurde, künstliche Intelligenz wäre hier eine Möglichkeit, wie das Ganze passieren hätte können, oder? Und wir haben aber auch hier nicht weder Naturgewalten noch KI, sondern hier steht was ganz anderes und viele von euch kennen das. Es steht hier, das Wort wurde Fleisch und damit ist gemeint Mensch, genauso Fleisch und Blut, wie du Fleisch und Blut bist. Und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und ich finde es so unfassbar, dass Jesus Fleisch wurde. Weil wir haben ja gerade von Jesus gelernt, dass er was ist? Schöpfer. Und hier wird jetzt also der Schöpfer eine Schöpfung. Jesus wird Mensch. Wie unglaublich ist diese Botschaft, oder? Der Schöpfer wird zu einer Schöpfung. Ich könnte jetzt lang argumentieren, warum jetzt Jesus nicht als KI gekommen ist, sondern als Mensch. Aber mein Weihnachtsgeschenk für euch heute ist, dass wir nicht so viel Theologie machen, ja? Ich will eigentlich nur mal darauf hindeuten, wie unglaublich schön es ist, dass Jesus als Mensch gekommen ist. Jesus hat sich in das gleiche Dilemma begeben, in dem auch wir sind. Die Taucher sind ja auch getaucht zu dieser Gruppe von Fußballern hin. Und es hat bedeutet, dass der Taucher sich durch das Wasser in die gleiche Situation bringen musste, wie die Fußballer es waren. Auch der Taucher wurde damit für eine gewisse Zeit zu einem Gefangenen hinter 4 Kilometern Wasser in einer Höhle drin. Und so hat er also geholfen. Jesus sagt auch, ich werde Mensch und ich begebe mich so also in das gleiche Dilemma, in dem auch ihr steckt. Ich finde es unglaublich schön, weil das ist eigentlich selten, wie wir helfen, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir helfen gerne, aber nur vom sicheren Ufer. Jesus ist von diesem sicheren Ufer gekommen. Ich war vor einigen Jahren in Indien, da waren wir mit einigen Pastorenkollegen und wir sind dorthin gegangen in eines der ärmsten Slums, das es in der ganzen Welt geht. Ist absolut furchtbar da. Ich wusste nicht genau, wie das Ganze abläuft. Ich bin einfach unserem Leiter hinterhergelaufen. Und wir hätten da jetzt also in dieses Slum theoretisch gehen können. Wir waren 10 Tage in Indien und wir hätten da mit diesen Menschen leben können. Und wir hätten den Menschen helfen können für 10 Tage lang und uns mit ihnen identifizieren können und da sein können und irgendwie versuchen, mit ihnen zu reden und zuzuhören. Es hätte ganz viel gegeben, was wir irgendwie für diese Kids hätten machen können. Wisst ihr, was wir damals gemacht haben? Wir sind reingegangen in dieses Slum. Wir haben ein paar Bilder gemacht. Wir haben Luftballons verteilt. Und dann sind wir wieder rausgegangen in ein edles Hotel, wo wir dann Abend gegessen haben. Mit sauberem Wasser, weil wir sonst ja von dem Wasser krank werden würden. Eklig eigentlich, oder? So richtig westlich privilegiert. Wir haben aber ich finde es als Beispiel ganz gut, oder? Weil oftmals helfen wir doch so aus der Distanz. Und jetzt kann ich wieder drüber reden und sowas, das ist dann ja auch alles schön. Aber so richtig drin bleiben will ich da eigentlich nicht. Wir haben da jemand getroffen, dieser Mann hier. Wir sind da in eine Kirche reingegangen und ich habe das verkörperter Dienst gemacht, was der Mann da macht. Hier, ich weiß seinen Namen nicht mehr hundertprozentig, ich glaube es war Emanuel. Und er hat hier gelebt in diesem Slum und hat da eine Kirche aufgebaut und hat tagtäglich immer den Leuten geholfen und er war einfach da, es war ein verkörperter Dienst, er ist wirklich Teil der Situation geworden und hat so den Menschen geholfen. Und ich finde es so unglaublich schön, so ein verkörperter Dienst, Menschen, die das so leben können. Und genau das ist ja im Prinzip, was Jesus gemacht hat, oder? Er ist nicht aus der Ferne und der Distanz gekommen und hat uns irgendwie Vorschriften gemacht, sondern er ist eingetaucht in unsere Situation. Er wurde verwundbar wie wir, er hat Versuchungen erlitten wie wir, er wurde vergänglich wie wir, er wurde reingeboren und es ist einer meiner Lieblingsfakten von der Geschichte von Jesus, reingeboren in eine Familie, die sind was von Beruf? Zimmermann. Und ich finde es so gut, weil es einfach so die normalsten Leute der Welt sind, so ungefähr. Ich hatte in der Schule ein Kollegen, das war so ein ganz Theologe, der arbeitet jetzt auch als Theologe und erst nach meinem Theologiestudium ist er, um seine Studentenschulden abzubezahlen, auf den Bau gegangen und hat da am Bau gearbeitet und er hat gesagt, am Anfang war das richtig schlimm für ihn, weil alle haben sich über ihn lustig gemacht, weil der hat immer so gut und rein und sowas geredet und die Leute haben sofort gemerkt, der passt hier eigentlich nicht rein. Und dieser Hunter hat dann irgendwann gemerkt, Mensch, ich muss mich einfach ein bisschen anpassen und in ihre Situation so begeben. Und er hat dann angefangen, so ganz arg Schlägen zu reden und Ausdrücke zu benutzen. Und auf einmal haben die Leute aufgehört, sich über ihn lustig zu machen. Ja? Also er wurde dann ein Handwerker unter den Handwerkern. Und ich finde, wir stellen uns Jesus immer so vor, wie dieser, also wenn du dir die Hände von Jesus mal vorstellst, das waren ja so perfekte Frauenhände eigentlich, oder? So, keine Wunden und Narben und was weiß ich was. Jesus war Zimmermann. Ich bin mir sicher, der hat geredet wie ein Zimmermann. Und er hatte Hände wie ein Zimmermann. Hey, das war einer von uns. Das war ein Mensch wie du und ich. Er hat sich in das gleiche Dilemma begeben, in dem wir sind. Er hat Hunger erfahren, wenn der Fischfang seiner Jünger mal ausfiel. Er wurde beschimpft und geschlagen und verfolgt, wie viele andere auch vor 2000 Jahren. Einfach so ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du und ich. Also, die Frage ist, wie kommt Jesus? Jesus kommt, wie wir sind und wo wir sind. Also, wir können das Ganze so zusammenfassen. Jesus taucht auf an Weihnachten. Gott taucht auf in unserem Dilemma. Weihnachten bedeutet, Gott taucht auf in unserem Dilemma. Ich habe zwei Anwendungen für euch, mit denen ihr heute dann vielleicht heimgehen könnt. Die erste Anwendung ist, Gott taucht auf und wertet dich damit auf. Die Jungs in der Höhle, die waren komplett allein und verloren. Die haben sich wahrscheinlich öfters die Frage gestellt, weiß überhaupt irgendjemand, dass wir heute hier sind? Und als der Taucher gekommen ist, da hat er den Jungs nicht nur gesagt, wir sehen euch, ich bin da und sehe euch, sondern er hat gesagt, die ganze Welt sitzt gerade vorm Fernseher und fiebert mit, dass ihr gerettet werdet. Ja, also, dass da jemand gekommen ist, das hat den Jungs auf einmal einen ganz neuen Wert gegeben. Das hat die aufgewertet. Wenn jemand Besonderes zu dir kommt, dann gibt dir das Bedeutung. Ich liebe es ja daran, in Herzogenaurach zu leben. Ich werde da immer so 3 Zentimeter größer, wenn ich wieder in der Zeitung lese, dass die Nationalmannschaft während der EM hier in Herzogenaurach ins Quartier einziehen wird. Sofort, wenn ich das lese, schnappe ich mir mein Handy und schicke so an alle meine Freunde und Familie, weil ich damit einfach sagen will, hey, jemand kommt in meine Stadt und irgendwie macht das auch mich besonders. Das wertet mich auf und mein Leben auf, muss ich sagen. Also, wenn jemand zu dir kommt, der wichtig ist, dann bedeutet das, dann macht es auch irgendwie dich besonders. Ein Kirchenvater, Athanasius, hat mal gesagt, Jesus wurde Mensch, so dass wir Gott werden können. Und es ist natürlich höchst kritisch und debattiert und sowas. Und er wollte dann natürlich nicht damit sagen, dass wir Gott werden und allwissend werden und sowas. Aber er wollte damit sagen, hey, Jesus wird Mensch, so dass wir was Besonderes werden, dass wir aufgewertet werden und eigentlich fast mehr sind als Menschen. Einfach weil Jesus gekommen ist für dich und für mich. Jesus kommt zu dir und zu mir und es gibt dir und mir eine ganz neue Wichtigkeit und Bedeutung in unserem Leben. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, du bist völlig unbedeutend. Du gehst jetzt nach diesem Gottesdienst nach Hause und sitzt einfach ganz alleine vor deinem Weihnachtsbaum. Oder du gehst nach Hause und hast Familie und Freunde und Trubel. Und du bist aber trotzdem irgendwie, während alle um dich herum lachen, innerlich einfach nur alleine. Und wenn es uns so geht, dann fragen wir uns doch oft, wer liebt uns eigentlich? Und die nächste Frage, die dann kommen muss, ist, wer bin ich eigentlich, dass niemand mich liebt? Wer bin ich eigentlich? Und wir werden so reingezogen in den Sog der Selbstverurteilung. Wer bin ich eigentlich? Und das Auftauchen von Jesus sollte diesen Gedanken von dir und von mir komplett verändern. Weil Jesus ist gekommen für dich. Und er sitzt heute unterm Weihnachtsbaum, vorm Weihnachtsbaum, mit dir zusammen. Deine Party, egal ob alleine oder mit anderen Menschen, ist eine Party, wo der König der Könige, der Schöpfer des Universums dabei ist, gekommen ist, weil er dich so liebt. Das soll dir ein ganz neues Verständnis geben von deinem Wert. Du bist wertvoll, weil Jesus für dich gekommen ist. Gott taucht auf und wertet dich auf. Und dann können wir auch noch sagen, Gott taucht auf und er kennt den Ausweg. Stellt euch mal vor, der Taucher wäre hier gekommen und er hätte keine Sauerstoffflasche angehabt und keinen Neoprenanzug und er wäre einfach nur mit den Jungs da gesessen. Das wäre zwar schön gewesen, aber irgendwie hätte es dann doch auch nicht so richtig nachhaltig geholfen, oder? Aber die Taucher sind gekommen mit Sauerstoffflaschen und dann später einer Möglichkeit, wieder rauskommen zu können. Und genau so ist es auch bei Jesus. Jesus ist gekommen und es ist wichtig, und es ist auch wichtig, dass er uns wirklich helfen kann. Er ist als Mensch gekommen und war so als Mensch sterblich. Und er sollte den Tod sterben, in dessen Aussicht du gelebt hast. Und Jesus ist aber nicht nur Mensch, sondern er ist auch Schöpfer und Lebensgeber. Und das Grab konnte ihn nicht halten, sodass er wieder auferstanden ist, sodass du auch ewiges Leben erfahren kannst. Jesus hat uns rausgeholt, raus aus dieser Situation, raus aus dieser Hölle. Die 13 Fußballer, Nachdem sie gerettet wurden und dann im Krankenhaus unter Quarantäne waren, mussten sie viele Interviews geben. Und in einem dieser Interviews, da haben sie gesagt, als wir gerettet wurden und dann aus dieser Höhle draußen waren, es hat sich so angefühlt, als wären wir von Neuem geboren. Diese Geburt hat angefangen mit dem leichten Aufbäumen des Wassers, mit einem dimmen Lichtstrahl und mit einer Person, die aufgetaucht ist. Und auch wir können von Neuem geboren werden, weil Jesus gekommen ist an Weihnachten zu dir und zu mir, um das perfekte Leben zu leben, um zu sterben und wieder aufzuerstehen, sodass auch du in ihm ewiges Leben haben kannst. Amen. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du uns in diesem Dilemma, in dem wir stecken, nicht alleine gelassen hast, sondern dass du gekommen bist, um Teil zu sein, um mit uns zu sein, um für uns zu sein, um bei uns zu sein und ums letzten Endes aus diesem Dilemma rauszuholen. Jesus, danke, dass wir dich heute feiern können, als ewigen Gott und als Schöpfer und als Lebensgeber und als der, der gekommen ist, als Mensch von Fleisch und Blut, genauso wie wir es sind. Jesus, wir loben dich und wir preisen dich und wir singen dir zur Ehre. In deinem Namen, Jesus. Amen.